Es ist ein seit inzwischen gut einem Jahrzehnt immer wiederkehrendes Thema, ob und wie sehr sich die unterschiedlichen Generationen im Hinblick auf ihre Einstellungen zum Thema Arbeit voneinander unterscheiden. Da wird mit Zuschreibungen und mit Generalisierungen gearbeitet und anekdotische Evidenz herangezogen. Jeder kennt schließlich einen 50-jährigen Workaholic und die meisten haben wohl auch schon sehr anspruchsvolle 20-Jährige erlebt, die in Bewerbungsgesprächen oder am Arbeitsplatz den Status quo ganz schön ordentlich herausfordern. Aber ist da wirklich etwas Substanzielles dran? Im Vorfeld der Future of Work-Konferenz, bei der ich in den nächsten Tagen die Eröffnungskeynote halten werde und mich im Laufe von 2 Tagen mit den HR-Leiterinnen der führenden Unternehmen austauschen werde, möchte ich heute mal einen vertieften Blick auf ein viel zitiertes Thema werfen, nämlich den Mythos des Generationenkonflikts und ob da wirklich etwas dran ist.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Stefan Pierer, Chef des größten europäischen Motorradherstellers KTM und auch gleichzeitig Präsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, hat den knackigen Sager getätigt: Leistung ist Arbeit pro Zeit und nicht Homeoffice und 4-Tageswoche. Die renommierte Tageszeitung Der Standard titelt: Viele junge Menschen wollen lieber arbeitslos sein als unglücklich im Job. Die Klage, dass heutzutage eigentlich ohnehin niemand mehr arbeiten will, wird ganz besonders der jungen Generation angelastet. Dann wird aus den ursprünglich soziologisch gedachten Kategorien Generation X, Y, Z und so weiter in der medialen Zuspitzung schon mal die Generation Teilzeit. Eine Alterskohorte, die nicht nur arbeits-, sondern auch leistungsscheu sei, mit ihrer Einstellung den Arbeitsmarkt auf den Kopf stellt und den Fachkräftemangel verschlimmert. Und überhaupt, für Unternehmen seien sie geradezu Spaltpilze, weil die leistungsbereiten Älteren nur noch kritische oder sarkastische Urteile über ihre jüngeren Kollegen fällen würden. Es hat sich jedenfalls das Bild verfestigt: Für die Jungen stehen Work-Life-Balance und Purpose im Mittelpunkt, nicht Leistung. Sie wollen sich nicht für ihre Arbeit aufopfern und schon gar nicht, wenn sie ihnen nicht von vornherein als sinnstiftend erscheint. Und sie hätten ein geradezu illusorisches Anspruchsdenken. Bevor ich ein wenig in die Empirie einsteige und wir uns tatsächliche Daten und Fakten dazu ansehen, vielleicht zunächst eine Gegenfrage. Wäre es denn wirklich so schlecht, wenn wir uns nicht für die Arbeit aufopfern würden? Wenn wir Lebensqualität nicht nur an Arbeitsfleiß festmachen und wenn wir nach Beschäftigungen Ausschau halten, die uns mit Sinn und Stolz erfüllen? Ich meine, all das sind schon mal von vornherein keine überzogenen Ansprüche, sondern ganz nachvollziehbare, logische und auch erstrebenswerte. Egal, ob man jetzt 20 ist und gerade ins Berufsleben einsteigt, ob man 40 ist und auf der Überholspur der Karriere oder 50, 60 und schon langsam in die Zielgerade der Laufbahn einschwenkt. Wenn diese Ansprüche mit der Realität der Arbeitswelt kollidieren, dann sagt das vielleicht mehr über die Arbeitswelt aus als über zu hoch gesteckte Erwartungen. Wer Marktwirtschaft ernst nimmt, und das tun UnternehmerInnen und Manager ja hoffentlich, für den darf die Preisabsatzfunktion keine besonders tiefschürfende Überraschung darstellen. Höhere Nachfrage bei geringerem Angebot, das führt zu steigenden Preisen. Das ist eine schlichte Wahrheit. Und am Arbeitsmarkt bedeutet das geringeres Angebot an Arbeitskräften, bedingt durch die Demografie einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung in Europa, führt eben zu höheren Arbeitspreisen. Diese Preise können sich klassisch monetär ausdrücken, also in höheren Löhnen, oder qualitativ, zum Beispiel in der Forderung nach mehr Flexibilität. Und meistens wird es wohl eine Mischung daraus sein. Das kann man beklagen, okay. Aber wer Unternehmer ist und auf BWL etwas hält, wird hoffentlich rasch zu der Erkenntnis gelangen, dass das Wehklagen wenig hilft. Und schon gar nicht ist es hilfreich, dem Anbieter, der aufgrund der Marktsituation nun eben höhere Preise verlangt, moralische Urteile darüber zuzurufen. Wer den jungen Arbeitskräften über die Medien ausrichtet, dass sie arbeitsscheu seien und ihre Erwartungen unpassend sind, der hat BWL nicht verstanden und wird sich damit anfreunden müssen, dass man ihm zuruft: Wenn es dir unpassend erscheint, dann mach es passend. Ändere dich. So wie du auch auf andere wirtschaftliche Gegebenheiten reagieren würdest. Soweit einmal vielleicht etwas Prinzipielles zum Einstieg, aber der Reihe nach. Ich mag das Thema Generationen heute von drei Seiten beleuchten. Erstens, stimmt es denn überhaupt? Ist an diesen Generationenzuschreibungen etwas dran? Lässt sich das in der Forschung wirklich empirisch untermauern? Wie gesagt, ganz grundsätzlich wäre es ja logisch, der Arbeitsmarkt reagiert auf das geringere Angebot, er reagiert aber natürlich auch auf gesellschaftliche und politische Veränderungen. Jenseits dieser unmittelbar einleuchtenden Unterschiede lohnt es sich, drei ganz aktuelle Studien dazu unter die Lupe zu nehmen. Alle drei Studien verlinke ich wie immer in den Shownotes, wenn Sie also selbst tiefer graben wollen, nur zu. Die erste Studie stammt von Dr. Bernd Kittel, Professor am Institut für Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien, gemeinsam mit Doktorin Beata Bohr als wissenschaftliche Mitarbeiterin an eben diesem Institut. Ihre Studie ist vor kurzem erschienen und trägt den programmatischen Titel »Die Jungen wollen nicht mehr arbeiten«. Analysiert wurden 1500 Menschen repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Und der Ausgangspunkt der Studie ist die Beobachtung, dass sich die Einstellung zum Thema Arbeit einerseits durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren ändert und es sich andererseits um langsame, um graduelle Veränderungen handelt. Maßgeblich sind dabei drei Kategorien. Zunächst sehr persönliche, wie zum Beispiel Bildungsgrad oder ökonomischer Status eines Menschen. Dann Sozialisation, also beispielsweise die Übertragung der Arbeitswerte von Eltern auf ihre Kinder oder der Einfluss des ersten Arbeitgebers. Und schließlich kultureller Kontext, Stichwort gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Aus diesem Geflecht formen sich dann die Ansprüche und Einstellungen, die übrigens über die jeweilige Erwerbsbiografie hinweg relativ stabil bleiben, so ähnlich wie auch Persönlichkeitsmerkmale. Schon aus dieser grundlegenden Betrachtung wird klar, Menschen aufgrund ihres Geburtsdatums in Kategorien einzuteilen, muss scheitern. Es ticken natürlich nicht alle Menschen mit Baujahr 1980 oder 2000 gleich. Es ist auch absurd, scharfe Datumsgrenzen, also kohortenweise Charakteristika aufgrund einzelner Jahrgänge anzunehmen. Bohr und Kittel erwähnen übrigens auch ganz bemerkenswert, dass die relative Bedeutung von Erwerbsarbeit mit zunehmendem Alter zurückgeht. Es sind also nicht die Jungen, die der Arbeit wenig Bedeutung zumessen, am niedrigsten ist der Wert bei jenen, die kurz vor dem Rentenalter stehen. Die Forscher zeigen aber auch, das Verständnis von Arbeit geht weit über die ökonomische Notwendigkeit hinaus. 70% der Menschen würden weiterarbeiten, auch wenn ihnen durch Erbschaft oder Lottogewinn eine so große Geldmenge zukommt, dass sie den Rest ihres Lebens komfortabel ohne Arbeit auskommen würden. 70% würden dennoch weiterarbeiten. Arbeit ist eben mehr als bloßer Einkommenserwerb. Das wissen wir auch schon seit den Klassikern der Soziologie, wie beispielsweise die Arbeitslosen aus dem Mariental. Umkehrschluss übrigens, das Fehlen von Arbeit, insbesondere von sinnstiftender Arbeit, ist weit mehr als bloß der Verlust von Einkommen. Und apropos Generation Faulpelz, Kittel und Bohr zeigen, dass sowohl bei den Jüngeren wie auch bei Älteren die Unterordnung des Privatlebens unter die Arbeit nur von einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung Zustimmung erlangt. Ja, es stimmt, bei den Jungen ist das noch geringer ausgeprägt, aber auch bei den Älteren können ca. 70% der Aussage nicht zustimmen, dass die Arbeit zuerst kommen sollte und dann erst die Freizeit. Die Studie ist insgesamt sehr lesenswert und kommt zum Fazit, der Lebensbereich Arbeit hat weiterhin hohen Stellenwert auch bei Jungen. Und es gibt keine relevanten Unterschiede in den Arbeitswerten zwischen den Altersgruppen. Auch die zweite aktuelle Studie stellt das Bild der anspruchsvollen und faulen Jungen in Frage. Auch sie untersucht, ob es denn stimmt, dass die mit traditionellen Unternehmenswerten inkompatiblen Zuschreibungen, die zumindest medial den Jungen zuteil werden, denn auch wirklich stimmen. Ilona Pezenka und Christoph Sauke von der Fachhochschule Wien setzen dabei an der Arbeitgeber- und Recruiting-Perspektive an. Sie fragen Unternehmenseigenschaften ab, wie zum Beispiel Karrieremöglichkeiten, Entscheidungsfreiraum oder Feedbackkultur. Und sie unterscheiden zwischen Basiseigenschaften der Betriebe, die vorhanden sein müssen, und Begeisterungseigenschaften, die darüber hinaus Attraktivität bieten. Sie kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie die zuvor genannte Studie der Uni Wien und ich zitiere: Wir konnten in den Studiendaten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Altersgruppen wahrnehmen. Zitat Ende. Der Wunsch nach mehr Flexibilität, nach Work-Life-Balance oder ein verstärkter Fokus auf sinnstiftende Tätigkeit ist stark ausgeprägt. Bei den Jüngeren aber eben nicht signifikant stärker als bei den Älteren. Das Ergebnis legt nahe, dass es sich nicht um ein neues Wertesystem einer bestimmten Generation handelt, sondern dass sich der Zugang zur Arbeit insgesamt verändert. Dass also Gesamtentwicklungen, die unabhängig von der Altersgruppe sind, altersbedingte Differenzen überlagern. Veränderungen am Arbeitsmarkt, die zum Beispiel mit der Digitalisierung oder mit der Erfahrung multipler globaler Krisen einhergehen, haben auf Arbeitnehmende aller Altersgruppen Einfluss. Abschließend zu dieser Studie noch eine interessante Beobachtung der Forscher: Der insgesamt steigende Fokus auf Work-Life-Balance wird nur bei der Generation Z als arbeitsscheu ausgelegt. Auch aus meiner eigenen Erfahrung mit jungen Mitarbeitern und vor allem auch aus meiner Lehrtätigkeit an mehreren Hochschulen mit jungen Studierenden darf ich sagen, es stimmt wirklich nicht, dass sich die Jungen immer nur entfalten wollen, ohne etwas zu leisten. Die wollen sehr gerne auch anpacken und die tun das auch. Die dritte Studie, die ich heute erwähnen möchte, schaut auf das Thema durch die Brille der Leistungsmotive. Genauer gesagt, wie sollen Gehaltssysteme strukturiert sein, dass sie auch für Junge attraktiv sind? Dieser Frage sind die Vergütungsexperten von Kienbaum nachgegangen und auch sie kommen zu dem Ergebnis, ich zitiere: Die Wahrnehmung zu den Generationen ist stark von Stereotypen geprägt, während die tatsächlichen Werte und Einstellungen zur Arbeit bemerkenswert kohärent sind. Zitat Ende. Es geht, so die Autoren, auch gar nicht so sehr um die Viertageswoche, sondern um Flexibilität. Also um die Ermöglichung einer weitgehend individuellen Einteilung der Arbeit und der Arbeitszeit. Das ist auch gleich eine sehr gute Verknüpfung zu meiner Podcast-Folge 92 Substanz statt New Work Hype, in der ich anhand des Job Characteristics Modells 5 wesentliche Faktoren für intrinsische Motivation dargestellt habe. Einer davon eben Autonomie. Wenn Sie da hineinhören wollen, auch diese Folge verlinke ich in den Shownotes. Also Punkt 1, 3 Studien als Auswahl einer Fülle empirischer Erkenntnisse, die zwar darstellen, dass sich natürlich die Einstellung zum Thema Arbeit mit der Zeit wandelt und gewandelt hat, dass aber diese Veränderung mittlerweile alle Altersgruppen umfasst. Sicherlich in abgestufter Form, aber jedenfalls die pauschale Zuschreibung an einzelne Altersgruppen schlichtweg unterkomplex und daher falsch ist. Punkt 2, die besorgte Jugend. Es gibt ja aktuell mehrere Abgesänge, die angestimmt werden. Den Abgesang auf den Wirtschaftsstandort Deutschland oder Europa, der auf den Wertekanon der liberalen Gesellschaft und auch der auf eine lohnende Zukunft für junge Menschen. Ich sage gleich vorweg, ich halte alle 3 Cassandra-Rufe zwar für wichtig, weil sie unsere Aufmerksamkeit für wahrlich unliebsame Entwicklungen schärfen und uns zur Tat auffordern, aber gleichzeitig sind diese dystopischen Perspektiven meiner Meinung nach auch Unsinn. Europa steht nicht vor dem Abgrund und auch für die Jugend geht es natürlich nicht automatisch nur mehr bergab. Die Verlustängste und Zukunftssorgen der Jungen mögen heute größer sein, als sie es in den vergangenen Jahrzehnten, in den Boom-Jahrzehnten waren. Wer zum Beispiel 1970 30 Jahre zurückgeschaut hat und sich verglichen hat, der hat als Referenzrahmen den Zweiten Weltkrieg gesehen, die Nazizeit, eine unfassbare weltweite Katastrophe. Und der ist natürlich zu der Einsicht gelangt, es geht bergauf. Es geht quantitativ bergauf und es geht qualitativ bergauf. Wer heute den Vergleich mit der Welt vor 30 Jahren anstellt, wird feststellen, der Aufstieg wird schwieriger. Schon alleine, weil die Ausgangsbasis damals höher war und heute höher ist. In den 70er Jahren waren 7% der Bürger Akademiker. Wenn du zu dem Zeitpunkt also ein Studium abgeschlossen hast, warst du automatisch an der Spitze. Heute hat sich die Akademikerquote verdreifacht. Es haben über 20% einen Studienabschluss. Das alleine ist also kein deutliches Alleinstellungsmerkmal mehr. Wer sich differenzieren will, muss mehr tun. Abschluss in Mindeststudienzeit, dazwischen Auslandspraktika, eine Juniorstelle bei einem Top-Unternehmen. All das erleben junge Menschen als selbstverständlich, aber es ist natürlich hoch anspruchsvoll. Die Ansprüche steigen. Und weil wir vorhin ja schon von BWL und VWL gesprochen haben, auch der Grenznutzen nimmt natürlich ab. Und das führt logischerweise zu Frustrationserlebnissen. Überlagert von einer wirtschaftlich eher dürren Zeit mit hohen Preissteigerungen werden daraus veritable Zukunftsängste. Dazu kommen globale Erschütterungen. Die Corona-Krise mit ihren Lockdowns, die war für uns alle einschneidend. Für junge Menschen aber, die in ihrer formativen Lebensphase von sozialen Kontakten abgeschnitten und geradezu eingesperrt waren, hat das sicherlich noch dramatischere Erlebnisse mit sich gebracht. Der treuende Klimawandel und seine Auswirkungen, der ist für Menschen, die 60 oder 70 Jahre ihres Lebens noch vor sich haben, natürlich bedrohlicher als für jene, die schon im Herbst ihres Lebens stehen. Ich habe vorhin ausgeführt, dass die Demografie jungen Menschen am Arbeitsmarkt in die Karten spielt, weil sie eben wenige junge Menschen sind. In der Politik ist es aber genau andersrum. Wer sich als Politiker oder Politikerin zur Wahl stellt, der wird wohl logischerweise auf die Anliegen großer Bevölkerungsteile Rücksicht nehmen, und das sind nun mal die Alten, nicht die Jungen. Die fühlen sich dann im Rahmen der demokratischen Möglichkeiten nicht sonderlich durchsetzungsstark. Das ist eben auch ein rein arithmetisches Problem politischer Logik. Deloitte hat sich in der Gen Z und Millennial Survey mit dieser zunehmend negativeren Sicht von jungen Erwachsenen auseinandergesetzt. Auch diese Studie verlinke ich in den Shownotes, und sie zeigt, die Sorgen sind nicht im übertriebenen Anspruchsdenken einer verzogenen und wohlstandsverwahrlosten Generation begründet, sondern die sind auch objektiv nachvollziehbar. Und sie sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Der dritte Punkt zum Thema Generationen, den ich thematisieren will, ist jener der Herausforderungen und Möglichkeiten. Wir stehen, wie gesagt, vor ganz großen Fragen, die wir in den nächsten wenigen Jahren lösen müssen, damit ein gedeihliches Leben auf der Welt für die Zukunft sichergestellt ist. Der Klimawandel und der Umbau der Wirtschaft in Richtung Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit steht da an oberster Stelle. Und das alleine ist ja schon eine unfassbare Mammutaufgabe. Es gibt aber noch mehr in dieser Größenordnung. Die zunehmende politische Polarisierung zu überwinden, sowohl innerhalb unserer eigenen Landesgrenzen und Demokratien als auch global gesehen. Das Thema Migration und Integration intelligent zu lösen. Die digitale Transformation schlau und gerecht zu gestalten und vieles mehr. Es gibt enorm viel zu tun und es braucht auf nahezu allen Gebieten auch neue, frische Lösungen. Es wäre zu billig, all das den Jungen ganz einfach umzuhängen und zu fordern, sie mögen das lösen, weil den Alten ist es ja offenbar bislang nicht gelungen. Ja, das ist billig, aber natürlich ist auch was dran. Wir brauchen junge Menschen, die anders auf die Welt schauen, die kritisch mit den bisherigen Vorstellungen umgehen, sie hinterfragen und verändern wollen. Weil wenn es weitergehen soll, kann es nicht so weitergehen. Also wäre es wohl angebracht, den kritischen Geist der Jugend, die sagt, so will ich nicht arbeiten, so sollen Unternehmen nicht geführt werden, so soll Politik nicht entscheiden, diesem kritischen Geist nicht a priori ablehnend, banalisierend oder moralisierend entgegenzutreten, sondern Möglichkeiten zu bieten, es besser zu machen. Ihr wollt so nicht arbeiten? Okay, dann zeigt uns, wie es anders gehen kann. Unternehmen und Gesellschaft sind gefordert, jungen Menschen Möglichkeiten zu bieten, sich zu erproben. Nicht nur aus Wohlwollen, sondern aus der Hoffnung heraus, dass daraus wirklich Besseres entstehen kann. Wer daran Zweifel hegt, dass das den jungen, unerfahrenen Menschen auch gelingen kann, der mag einerseits sein Menschenbild ein bisschen hinterfragen und wird an der Stelle vielleicht draufkommen, dass aktuell weniger die Jungen gegen die Alten revoltieren, sondern viel öfter eigentlich die Alten gegen die Jungen. Und das scheint mir doch ein eher hinterfragenswerter Lebensentwurf zu sein. Man kann sich aber auch vor Augen halten, wir haben es mit der bestausgebildetsten Generation zu tun, die es jemals auf der Welt gegeben hat. ihr stehen mehr wissenschaftliche und technologische Möglichkeiten zur Verfügung als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Es ist die am meisten vernetzte Generation, die es jemals gab. Was weltweit geschieht, ist digital nur Sekundenbruchteile entfernt und auch real alles innerhalb einer Tagesreise zu erleben. Das sind doch fantastische Ausgangsdaten. Wenn aus diesen Zutaten nichts Zielführendes entstehen kann, ja, dann muss man ohnehin die Segel streichen. Der Blick nach vorne. Gute Arbeit ist generationsunabhängig. Die Arbeitswelt ist im Wandel und dieser Wandel hat Menschen aller Altersgruppen erfasst. Es macht Sinn, sich im Detail mit unterschiedlichen Ansprüchen auseinanderzusetzen. Aber idealerweise nicht auf der Basis von Stereotypen, sondern im konkreten Anlassfall. Und sofern möglich mit der einzelnen Person und mit ihren Anliegen. Denn auch gute Führung ist generationsunabhängig. Dass aus den Sorgen und Ansprüchen junger Menschen eine bessere Welt entstehen kann, liegt nicht nur an ihnen, den Jungen, sondern mehr noch an den Alten, die ihnen Möglichkeiten geben müssen, sich nicht nur zu entfalten, sondern die Welt zu gestalten. Die Voraussetzungen dafür sind besser, als sie es jemals zuvor waren.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.